Liebe Gemeinde, wir bewegen uns entlang der Thematik Zuversicht in schweren Zeiten. Und für heute haben wir ein relativ schwieriges Thema, nämlich Disziplin in christlichen Gemeinde. Ich behaupte von mir ganz frech, ich bin ein disziplinierter Mensch. Ich habe viel Sport gemacht. Und ich musste auf meinen Trainer hören. Und ich brauche keinen Trainer. Ich mache jeden Tag Sport. Ich war in einem Kloster. Dort habe ich auch Disziplin gelernt. Und möchte ich euch heute offen sagen, Disziplin gehört zur christlichen Gemeinde. Auf Englisch bedeutet ein Jünger Jesu, wer weiß das? Disciple. Kommt von diesem lateinischen Wort, Discipulus. Das ist jemand, der sich zusammenreißt. Jemand, der ein Ziel verfolgt, und zwar zielstrebig. Ein disziplinierter Christ. Eigentlich ist es selbstverständlich. Denkt man. Aber es ist nicht selbstverständlich. Und wir leben in Zeiten, in denen Disziplin schwer zu finden ist. Wir fangen bei den Familien an, gehen in die Schulen, in die Sportvereine oder sogar in christliche Gemeinden. Viele wollen leben und selig werden nach ihrer eigenen Fasson, wie es ihnen gefällt. Und ob das mit der Bibel übereinstimmt, das stelle ich einfach in Frage. Ich habe einen wunderbaren Bibeltext mitgebracht aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 2. Mit dem 2. Korintherbrief befassen wir uns schon seit ein paar Sonntagen. Ich lese ab Vers 1 nach der Einheitsübersetzung. Dann, denn ich entschloss mich, nicht noch einmal zu euch zu kommen und euch zu betrüben. Wenn ich euch nämlich betrübe, wer wird mich dann erfreuen? Etwa der, den ich selbst betrübt habe? Und eben dies habe ich geschrieben, um nicht bei meinem Kommen von denen betrübt zu werden, die mich erfreuen sollten. Ich bin sicher, dass meine Freude auch die Freude von euch allen ist. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen, nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. Wenn aber ein Betrübnis verursacht hat, hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Die Strafe, die dem Schuldigen von der Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen. Deshalb sollt ihr jetzt lieber verzeihen und trösten, damit ein solcher nicht von allzu großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe walten zu lassen. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke für dieses Wort, das so unverständlich erstmal klingt. Da stellen sich viele Fragen. Was meinst du denn damit? Und was hast das mit mir zu tun und mit unserer Gemeinde? Weil wir aber glauben, dass es dein Wort ist, vertrauen wir darauf, dass du durch deinen Heiligen Geist dieses dein Wort lebendig machst und dass du uns auch erklärst, wie du das für mich, für uns meinst. Im Namen Jesu. Amen. Ich möchte zu diesem Text drei Gedanken entfalten und möchte aber vorher sagen, in diesem Text geht es um die sogenannte Gemeindezucht. Ich würde lieber sagen, es geht um eine Art Disziplinarverfahren in der Gemeinde. So etwas kennen viele Kirchen und Gemeinden heutzutage überhaupt nicht. Jeder macht, was er möchte, und die sollen schon froh sein, dass er oder sie in die Kirche kommen. Aber die Bibel lehrt uns was anderes. Die Ausübung von gemeindlicher Disziplin, von solchen Disziplinarmaßnahmen ist ein Zeichen für eine gesunde Gemeinde. Denn es zeigt, dass man sich füreinander interessiert. Wenn eine Gemeinde zum Beispiel eine grobe und vielleicht abscheuliche Sünde duldet, ein schlechtes Verhalten oder sogar gutheißt, dann handelt sie nicht mehr nach dem biblischen Vorbild. Egal wie die Gemeinde es nennt und versucht es zu entschuldigen. Das Ziel einer Gemeinde ist unter anderem, dass wir uns um den geistlichen Zustand der Gemeinschaft kümmern sollen, dürfen oder gar müssen. Was ist Gemeinde? Wann ist Gemeindezucht überhaupt angebracht? Dann schauen wir uns dieses Beispiel aus Korinth an und zum Schluss die Balance in der Zurechtweisung oder in der Gemeindezucht. Ich möchte aus der Kirchengeschichte oder überhaupt aus der Geschichte ein paar Beispiele nennen. Ihr habt gehört von römischen Kaisern. Der Cäsar hatte in Rom eine große Arena. Und was hat dort stattgefunden? Spiele. Das Volk wollte Brot und Spiele. Und dann haben die Gladiatoren gegeneinander gekämpft. Und irgendwann war einer unterlegen. Und was haben die Leute gemacht? Und vor allem der Cäsar. Man hat auf ihn geguckt, auf ein Zeichen. Entweder so oder so. Und das hieß, tot oder am Leben bleiben. Wenn ein Gladiator besonders verdient war, durfte er am Leben bleiben. Aber die meisten haben dieses Zeichen, das war das letzte Zeichen, was sie gesehen haben in ihrem Leben. Gucken wir weiter. Wir wollen die Kirchen mit ins Boot nehmen. Habt ihr schon mal gehört von der christlichen Inquisition? Mittelalter? Genau. Menschen wurde unterstellt, sie würden, eine Frau wäre eine Hexe oder eine wäre ein Irrlehrer. Und es reichte nur, dass jemand die Nase nicht passte, dem Pfarrer zum Beispiel. Und das bedeutete Scheiterhaufen, unter Umständen, im schlimmsten Fall. So oder so hat man gemacht. Kommen wir in unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit von vielen Medien. Woher kennen wir das Zeichen? WhatsApp zum Beispiel, Instagram und Facebook. Heutzutage werden Menschen gelyncht, verbrannt am Scheiterhaufen oder einfach ihr Name wird durch Kakao gezogen, wenn diese Zeichen gemacht werden. Oder aber einer wird nach oben geputscht, wenn so ein Zeichen gemacht wird. Das kann passieren, auch unter Christen. Und auch Christen lassen sich dadurch manchmal sehr beeinflussen. Nun kommen wir zu unserem Thema Gemeindezucht. Wann ist sie angebracht? Und wir arbeiten nicht mit diesen Zeichen, möchte ich gleich sagen. Das ist nicht gut. Das wird missbraucht. Das wurde schon immer missbraucht. Angefangen vom Cäsar über die ganze christliche Inquisition, verschiedene Kirchen, nicht nur der katholischen, und bis hin zu unseren Medien heute. Viele von euch kennen vielleicht die Genfer Bibel. Das ist eine Übersetzung, aber diese Genfer Bibel hat viele Kommentare zu bestimmten Begriffen. Zum Beispiel zur Gemeindezucht. Dort lesen wir, Gemeindezucht ist notwendig, um Glaubensgeschwister, die einen Fehltritt begangen haben, zurechtzubringen und wieder zu gewinnen, um andere vom gleichen Fehlschritt abzuschrecken, um den Sauerteig auszukehren, der sonst den ganzen Teig verderben könnte, um die Ehre Christi und das heilige Bekenntnis zum Evangelium zu verteidigen und um den Zorn Gottes abzuwenden, der gerechterweise auf die Kirche fallen könnte, falls sie dulden sollte, dass sein Bund und dessen Siegel durch offenkundige und hartnäckige Übertreter entheiligt würde. Boah, ganz langer Satz. Oh, da kriegt man richtig Schrecken. Aber zum Schluss steht was Interessantes. Der Zweck der Gemeindezucht mit Maßnahmen in allen Varianten ist nicht jemanden um der Strafe willen zu strafen, sondern um Umkehr zu bewirken und das verirrte Schaf wiederzufinden. Ein ganz klares Ziel. Weshalb tut man sowas? Hier im 2. Korintherbrief haben wir also eine Angelegenheit, die nicht nur damals, sondern auch heute aktuell ist. Es geht um die Frage der Gemeindezucht. Und eigentlich ist Jesus selber, der das angeordnet hat, haben wir gerade auch gehört. Wenn eine Gemeinde grobe Sünden duldet oder sogar gut heißt, handelt sie, wie ich schon sagte, nicht mehr im biblischen Sinne. Sie folgt nicht mehr dem Vorbild aus der Bibel. Wie sollen wir da vorgehen? Das hat Jesus klar gesagt. Matthäus 18, wenn dein Bruder sündigt, das erste, führe ein Gespräch unter vier Augen. Führe ein Gespräch unter vier Augen. Puh. Hat jemand mitgeschaltet? Nee. Das zweite, nimm jemand anders, wenn er nicht auf dich hört, und rede mit ihm, zu dritt vielleicht. Und wenn das nicht hilft, geh vor die Gemeinde. Und vor die Gemeinde bedeutet nicht, einen so wie bei Inquisition nach vorne zu zählen, vor 200, 300 Leute und da zu lynchen, sondern das sind die Ältesten der Gemeinde. Das soll in einem größeren Kreis als ein Gespräch geführt werden. Man soll vielleicht dem Verhalten auf den Grund gehen. Was hat einen dazu bewogen, sich so und nicht anders zu verhalten? Wenn aber einer in seinem Verhalten verharrt, dann heißt es hier, soll man ihn wie einen gottlosen Menschen, wie einen Heiden, wie einen, der Christus gar nicht kennt und sein Evangelium behandeln. Harte Worte. Der Apostel Paulus hat dementsprechend im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 13, folgende Anweisung gegeben. Über die da draußen wird Gott selbst das Urteil sprechen. Schließt also den, der Böses tut, aus eurer Gemeinschaft aus. Schließt ihn aus der Gemeinde aus, wenn er die Buße nicht tut, also wenn er nicht umkehrt, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Versteht ihr, worum es geht? Es geht nicht nur darum, um einen fertig zu machen. Es geht darum, einen auf sein Fehlverhalten hinzuweisen, mit dem Ziel, dass er das einsieht und verändert. Und wenn wir genau in die Bibel schauen, gibt es nur eine Sünde, die so ernst ist, dass sie den Ausschluss aus der Gemeinde, aus dem Leib Christi rechtfertigt. Wisst ihr welche? Ihr dürft raten. Gegen den Heiligen Geist. Ja, gut, da ist aber Gott hat schon so gesagt, da kann mir dazu nichts mehr zu sagen eigentlich. Ja? Gibt es noch Ideen? Ach, sage ich euch gleich. Ja, nur eine Sünde, das ist die Sünde der Unbußfertigkeit. Was heißt das? Wenn einer in seinem Fehlverhalten so verharrt, so verbohrt ist, und vielleicht dadurch so viel Ärgernis erregt und versucht, sich selbst nur zu rechtfertigen oder vielleicht sogar der ganzen Gemeinde einen auszuwischen, dann sieht die Bibel nur eine Möglichkeit. Und das heißt Exkommunikation. Das kennen wir aus der katholischen Kirche, ist ein Fremdwort. Auf Deutsch heißt das Gemeindeausschluss. Einer wird aus der Gemeinde ausgeschlossen. Denkpause für ihn. Die Möglichkeit, darüber nachzudenken und umzukehren. Und hier stehen zwei Dinge im Vordergrund. Die Sorge um die Seele des Uneinsichtigen und die Sorge um die Gesundheit der Gemeinde. Man sorgt sich hier um zwei. Um den Menschen selbst, der diese Sünde der Unbußfertigkeit, also in eine Sünde, der in seine eine Sünde verharrt. Und es geht um die Gemeinde, damit sie keinen Schaden davon nimmt. Paulus verlangte also Disziplinarmaßnahmen gegen einen die Gemeinde spaltenden Christen. Es ging um die Gemeinde und es ging um die Person. Gucken wir uns genau diesen Beispiel aus der Stadt Korinth, aus der Gemeinde. Und das kommt hier in diesem Text ganz stark zum Tragen. Und wir können daraus lernen, wie wir grundsätzlich in solchen Fällen uns verhalten sollen. Ein Bruder aus der Gemeinde hat sich da schuldig gemacht, also ein Christ. Er verbreitete eine falsche Lehre und er wiegelte die ganze Gemeinde auf gegen den Paulus, den Apostel und den Gemeindegründer. Er zog öffentlich zu Felde und beleidigte ihn sogar. Und das hat bei ihm Traurigkeit, Betrübnis ausgelöst, bei dem Paulus. Nach diesem Vorfall verließ er die Stadt und schrieb wahrscheinlich vom Ephesus aus den sogenannten Tränenbrief. Und diesen Brief erwähnt er hier im Vers 4. Denn ich schrieb euch aus großer Bedrängnis und Herzensnot unter vielen Tränen. Nicht um euch zu betrüben, nein, um euch meine übergroße Liebe spüren zu lassen. Das ist irgendwie was schiefgelaufen. Ja gut, vergisst es. Also, in diesem Brief verlangte Paulus von der Gemeinde Disziplinarmaßnahmen gegen diesen Bruder. Sie sollen was einleiten, was tun, vorgehen. Das kann so nicht bleiben. Und Paulus erwartete, dass dieser Mann umkehrte. Solange das nicht geschehen war, wollte er Korinth kein zweites Mal besuchen. Das hatten wir schon letzte Male in der Predigt, das habe ich schon beschrieben. Deshalb sagt er im ersten Vers hier in unserem Text, denn ich entschloss mich, nicht noch einmal zu euch zu kommen und euch zu betrüben. Warum? Weil Paulus befürchtete, dieser Mann würde weiterhin in der Gemeinde seine Autorität untergraben. Und es würde zu weiteren Konflikten kommen, wenn er in der Gemeinde auftaucht. Das war also der wahre Grund, weshalb der Apostel Paulus seine Reisepläne verändert hat. Er sagte mit anderen Worten, klärt eure Sache erstmal, dann komme ich zu euch. Und dieser Bruder warf dann Paulus vor Wortbrüchigkeit. Sagt mal ja, mal nein, und mal kommt er nicht. Und ja, in der Sache Zuverlässigkeit wollte er auch ein Vorbild sein. Paulus widerrief nicht einfach seine Zusage an die Korinther, sondern er wollte warten, bis die Gemeinde durch ein Disziplinarverfahren die Sache geklärt hat. Damit er, wenn er kommt, nicht selber Traurigkeit erlebt und die ganze Gemeinde. Damit es nicht knallt vielleicht, wenn er wiederkommt. Er hatte hier eine ganz klare Botschaft im Vers 5. Wenn aber ein Betrübnis verursacht hat, wenn einer ein Betrübnis verursacht hat, dann hat er nicht mich betrübt, sondern mehr oder weniger, um nicht zu übertreiben, euch alle. Er hat damit der ganzen Gemeinde geschadet, nicht nur mir. Der Gemeindegründer Paulus will damit sagen, dieser Mann, der mich öffentlich angegriffen hat, hat sich nicht nur an mir versündigt, sondern auch an der Gemeinde. Er hat bis auf einen kleinen Teil seiner Fans die ganze Gemeinde betrübt. Und diese Sache ist nicht mehr eine Privatsache zwischen dem Anführer und Paulus, sondern es betrifft die ganze Gemeinde. Deshalb muss die Gemeinde handeln. Das wollte der Apostel nun geklärt haben, deshalb dieser Tränenbrief. Paulus war also nicht nur Freund dieser Gemeinde, er hatte diese Gemeinde, wie er selber schreibt, gezeugt und genährt. Er hat der Gemeinde auf die Beine geholfen, damit sie entsteht und sich entwickelt. Und diese Gemeinde hat ihm viele Schmerzen gebracht. Wie ist die Sache ausgegangen? Jetzt springen wir, ich hoffe, dass es jetzt funktioniert. Die Gemeinde handelte und ihre Disziplinarmaßnahmen fielen auf fruchtbaren Herzensboden dieses Mannes. So schreibt er in Vers 6, die Strafe, die dem Schuldigen von der Mehrheit auferlegt wurde, soll genügen. Also das heißt, lass den Mann jetzt in Ruhe. Er hat es eingesehen. Der treue Teil der Gemeinde bestrafte also den Mann, und weil er Buße tat, wies Paulus die Gemeinde, es ist genug, das reicht. Ein bekannter Pastor und Theologieprofessor, Sproul, schrieb zu diesem Thema, eine Gemeinde kann entweder zu lax werden, aber sie kann auch zu streng sein und lieblos handeln. Beides ist nicht richtig. Entweder lässt man alles durchgehen, oder aber wird man so hart, dass die Leute einfach um ihr Leben fürchten. Und das geht unter den Christen gar nicht. Wir sehen, Paulus hält hier beeindruckend eine Balance. Sein Tränenbrief war hart und ernst. Er verlangte Umkehr und er erwartete, dass die Gemeinde entschieden die Gemeindezucht, Disziplin ausübte. Die sollen so eine Art Gericht halten und die Strafe vollstrecken. Und erst, nachdem die Bereinigung geschehen war, die auch nicht ohne Schmerz abging, wollte Paulus die Gemeinde wiedersehen. Er war hart, aber er war auch konsequent. Und das lernte die Gemeinde von ihm, und das lernen wir auch heute. Konsequenz. Manchmal ist Härte angebracht. Aber wenn die Sache geklärt ist, dann reicht das auch. Bitte, Christen sollen keine Christen mehr verfolgen. Das passiert aber bis heute in vielen Gemeinden. Und das ist die andere Seite von Paulus. Auf der einen Seite die Klarheit und die Härte, auf der anderen das Reich. Die Bestrafung soll genügen. Wahrscheinlich bestand damals die Strafe im Ausschluss von Gemeindezusammenkünften. Das gibt es bis heute in manchen Klöstern. Wenn ein Bruder oder Schwester sich da nicht richtig benimmt, dann dürfen sie nicht zu den Versammlungen der Gemeinschaft kommen. So ähnlich wie damals das gemacht wurde. Nachdem der Sünder aber Buße getan hat, umkehrte, wollte Paulus in keinen Augenblick länger ausschließen. Er wollte nicht überziehen, er wollte nicht übertreiben, er wollte nicht zu weit gehen. Und er wollte die Gemeinde davor bewahren, deshalb schrieb er, deshalb sollt ihr jetzt Liebe verzeihen und trösten, damit ein solcher nicht von allzu großer Traurigkeit überwältigt wird. Darum bitte ich euch, ihm gegenüber Liebe walten zu lassen. Leider habe ich meistens von Gemeindeausschlüssen gehört, wenn es welche gegeben hat, die dazu führten, dass die Menschen nie wieder in die Gemeinde gekommen sind. Die sind in Unfrieden rausgeschmissen oder weggegangen, und die hatten keine Signale gehört. Ihr dürft immer wieder kommen, du darfst immer wieder kommen. Hey, überlege dir das. Ändere dein Verhalten und du bist immer herzlich willkommen. Und das bedeutet, einen wie einen Heiden behandeln. Ein Heide, das ist ein Mensch, der sich nie zu Jesus umkehrte. Der nie gesagt hat, ich will sein Jünger sein. Disciple, ich will ihm nachfolgen. Ich möchte von ihm lernen. Wenn einer diesen Prozess abbricht und in eine Sünde verharrt, dann fällt er aus dieser Jüngerschaft. Aber das muss nicht das Ende sein. Er kann umkehren. Und wir können das hier anhand dieses Textes auch lernen. Wir sehen, dass Paulus kein Zuchtmeister gewesen ist, sondern er handelte wie ein Vater in Christus, wie ein Seelsorger. Und das ist Seelsorge. Mit der einen Hand ohrfeigen, mit der anderen die Tränen abwischen. Ja, vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen, aber so ungefähr. Er straft nicht um der Strafe willen, sondern damit der Geehrte, der Abgewichene zurückfindet. Und ich finde es großartig. dass das in der Bibel auch so beschrieben wird. Er machte sich Sorgen, dass der Sünder in extreme Traurigkeit versinken konnte. Er wollte nicht, dass dieser Mensch in die Verzweiflung getrieben wird, dass die große Traurigkeit ihn überwältigt, sondern dass er die Liebe der Gemeinde verspürt. Viele von euch sind Fußballfans, ich weiß das. Und überhaupt im sportlichen Bereich, wenn ein Fußballspieler sich neben der Kappe benimmt, was macht der Trainer? Er schickt ihn auf die Tribüne. Nächstes Mal bist du nicht dabei. Sehr gut. So muss man mit den Leuten umgehen. Und wenn er sagt, Trainer, es tut mir leid, dann sagt der Trainer, okay, du kannst wieder mit trainieren. Sogar vom Training kann er einen ausschließen. Gehört dazu. In der Schule sollte es auch Strafmaßnahmen geben in diesem Sinne, aber pädagogisch durchgeführt. Dass der Schüler auch die Fürsorge und im besten Fall die Liebe des Lehrers spürt. Aber wer traut sich, solche Maßnahmen durchzuführen in der Schule, im Fußballclub, in einer Gemeinde? Einige Korinther waren offensichtlich der Meinung, dass der Mann wegen der Größe der Verfehlung noch weiter leiden sollte. Den geben wir noch, ja. Noch ein Tritt, noch ein bisschen Feuer unter dem Scheiterhaufen. Naja, ist Übertreibung. Aber so ticken Christen. Ich übertreibe überhaupt nicht. Auf Reue und Umkehr erfolgt aber unmittelbar Annahme und Wiedereingliederung in die Gemeinde. Das soll einer spüren. Und er darf sich darüber freuen. Alles verziehen. Wir haben es geklärt. Ich habe es eingesehen. Ich bin wieder da. Wir hacken uns wieder unter die Arme und loben Gott. Ist das nicht schön? Das will ich einmal erleben in einer Gemeinde. Das will ich erleben. Und so kann Gemeindezucht oder Gemeindedisziplinarmaßnahmen durchgeführt werden. Schwieriges Wort. Braucht ihr nicht auswendig zu lernen. Aber ich nehme ein anderes Beispiel aus der Familie. Es gibt Eltern, denen genügt es nicht, wenn ihre Kinder einsichtig sind, sondern sie wollen ihre Kinder auch weiter leiden sehen. Die reden mit ihnen nicht. Ihre Zerknirschung geht ihnen nicht weit genug. Und so treiben sie nicht selten die Kinder in Verzweiflung oder Verbitterung, dass sie anfangen zu zweifeln, lieben mich meine Eltern noch oder nicht? Was muss ich machen, damit sie mich lieben? Sie haben nicht die Empfindung, ich werde geliebt, egal was ich mache, auch wenn ich bestraft werde. Die Eltern können sie nicht dazu durchdringen, um zu sagen, jetzt ist genug. Jetzt muss man dem Kind sagen, so, jetzt hast du das eingebüßt, alles wieder in Ordnung. Vergebt ihnen und tröstet sie, damit sie nicht in übermäßige Traurigkeit versinken. Das Gleiche gilt übrigens für Eheleute. Vielleicht ist das für manche neu. Ja? Also du musst deinen Mann oder deine Frau nicht richtig nach Canossa auf den Knien schleichen sehen. Man kann auch vergeben, aus Liebe. Nur wenn einer sagt, es tut mir leid, habe ich einen Fehler gemacht, war dumm von mir. Das muss nicht wochenlang dauern, dass man sich anschweigt und irgendwelche böse Blicke zuwirft. In Gottes Wort heißt es, Brüder und Schwestern, wenn ein Mensch sich zu einer Verfehlung hinreißen lässt, so sollt ihr, die ihr vom Geist erfüllt seid, ihn im Geiste Sanftmut zurechtweisen. Meine Lieben, vielleicht merkt ihr das, nicht Aburteilung, sondern Zurechtbringung ist das Ziel. Nicht Aburteilung, sondern Zurechtbringung. Zum Schluss noch ein prominentes Beispiel. Keine Angst, es wird die Rede von keinem Politiker sein. Als König David seine schreckliche Sünde erkannte, Er war ein Ehebrecher, ein Mörder. Stellte er auch fest, wie sehr die Sünde ihm die Freude, auch Lebensfreude und Freude am Glauben geraubt hat. Er flehte dann zum Herrn im Psalm 51, verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Das ist ein Gebet, das wir immer wieder sprechen dürfen und sollen. Vor Gott, wenn wir merken, wir haben Mist gebaut, wir haben nicht richtig gehandelt, reinigen wir das vor Gott und mit anderen Menschen, vielleicht in der Gemeinde. Bekenntnis der Sünden und Buße stellen echte Freude wieder her. Es ist die Freude am Heil, an der Rettung, die Gott seinen Kindern schenken möchte, auch dir und auch mir. Darum lass dich zurechtbringen, wenn es nötig ist. Wir wollen als Gemeinde christliche Zurechtweisung zulassen und sie auch in Liebe praktizieren. Da liegen wir goldrichtig. Das will die Bibel. Und möge uns Gott, unser Herr, dabei segnen. Bei Unbußfertigkeit ist Gemeindezug angebracht. Nicht Aburteilung, sondern Zurechtweisung ist das Ziel. Und wir sollen uns im Geiste Sanftmut zurechtweisen. Liebe, noch einmal Liebe. Dann bekommen wir neue Herzen. Solche, wie der David es gebetet hat. Gib mir ein neues, gereinigtes Herz. Ich möchte beten und danach stehen wir auf und singen das Lied Ein neues Herz. Himmlischer Vater, mir persönlich tut es leid, darüber sprechen zu müssen. Auf der anderen Seite sehe ich die Notwendigkeit. Und mir tut es leid, wenn ich mir das ganze Land anschaue. Die vielen Menschen, Kinder und Erwachsene, Jugendliche und merke, dass da Dinge aus dem Ruder laufen. Keiner traut sich, was zu sagen und wenn, dann nicht in der richtigen Art und Weise, auch nicht in christlichen Gemeinden. Deshalb bitte ich dich darum, dass du uns viel Mut, Klarheit, aber auch viel Liebe schenkst. Denen, die andere ermahnen und zurechtweisen, aber auch denen, die zurechtgewiesen werden, die ermahnt werden. Und schenke uns allen eine wahre Umkehr, ein Umdenken, dass wir vor dir so leben, wie du es von uns als deinen Kindern erwartest. Und segne uns bitte dabei, im Namen deines Sohnes Jesus Christus. Amen. Wir stehen auf, setzen Masken auf. Amen.